Ich hätte einfach nie gedacht, dass ich hier mal wohne. Also ich fand es irgendwie mal cool, aber also zum Wohnen hätte ich mir irgendwie nicht vorstellen können. So, aber ja, krass, man ändert sich.
Willkommen bei A-Frame, deinem Surf-Podcast. Mein Name ist Alexandra Schalaudek. Abwechselnd mit Peter Rochel und Michael Zirlewagen spreche ich mit Surferinnen und Surfern, MacherInnen und Underdogs des Surfsports in all seinen Facetten. Ich habe heute Nils Pulpanek zu Gast. Nils war der erste in Europa bzw. in Nordspanien, der Surfvans vermietet hat. Und ich spreche mit ihm darüber, wie er auf diese glorreiche Idee gekommen ist und wohin ihn seine Reise bis jetzt geführt hat. Hallo Nils, schön, dass du da bist.
Hallo Alex.
Sag mal kurz, wo sitzen du gerade? Wo lebst du?
Ja, ich sitze gerade bei mir im Zimmer und zwar an der Algarve im wunderschönen Örtchen Raposera.
Wo genau ist das?
Das ist 8 Kilometer vor Sagres, an der Südküste Portugals.
Und da lebst du permanent?
Da lebe ich jetzt und das ist jetzt echt schon das 5. Jahr.
Krass, echt
jetzt? Das ist mir mal aufgefallen. Ja, ja, es geht echt schnell.
Oh, wow.
Unglaublich, ja.
Und du wohnst da einfach nur so oder wie wohnst du da und warum wohnst du da?
Genau, ich bin hier vor 5 Jahren hin, schon mit dem Plan, mir hier ein kleines Häuschen irgendwo zu kaufen und ein kleines Gästehaus aufzumachen. Das war irgendwie so mein Plan. Ja, und dann habe ich dann irgendwie auch umgesetzt. Es ging ein bisschen schneller als gedacht sogar. Das Haus kam echt ziemlich schnell irgendwie mir über den Weg gelaufen. Musste ich gar nicht so lange nachsuchen. Genau, und jetzt habe ich hier dieses Haus mit 3 Zimmern und habe selber hier auch noch ein Zimmer. Und ja, vermiete ihr einfach, habt ihr jetzt ein kleines Gästehaus und nehme Leute auf.
Super. Und wie, wenn man sich bei dir einmieten wollen würde, wie kommt man auf dich? Wie kann man bei dir buchen?
Genau, also du kannst buchen natürlich immer privat, wenn du irgendwie mal eine Nummer dran kaufst. du findest mich auch einfach bei Google.
Okay.
Casa Pulpo heißt das ganze Ding nämlich. Und dann bin ich natürlich bei Airbnb und Booking.com. Aber kann ich direkt mal hier raushauen, Booking.com versuche ich eigentlich die ganze Zeit zu meiden, weil die echt scheiße sind.
Nein.
Zumindest für Vermieter.
Okay.
Die sind halt ziemlich pro Mieter, ist ja auch okay. Aber die nehmen einfach super viel Prozent und haben irgendwie für die Vermieter echt nicht so tolle Bedingungen irgendwie. Also hauptsächlich eigentlich Airbnb.
Okay. Aber lass uns nochmal ganz von vorne anfangen, wie dich dein Weg überhaupt dorthin gebracht hat, wo du jetzt gerade sitzt. Wo bist denn du, wo kommst denn du her überhaupt?
Wow, okay, jetzt müssen wir mal ganz weit ausholen.
Ganz weit ausholen, bitte.
Ganz weit. Also ich komme aus Münster, gebürtig. Und habe da mein Leben gelebt, irgendwie bis bis ich 25 war.
Okay. Und wie bist du auf Surfen gekommen in Münster?
Genau, und das allererste Mal surfen war ich mit einer großen Gruppe von Freunden. Da war ich, wie alt war ich da so? Vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht 20 oder so, würde ich mal sagen. Und das war einfach nur, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das ist, um ehrlich zu sein, so richtig. Und es war einfach nur für mich so ein bisschen so ferienlagermäßig mit irgendwie 8 Freunden nach Frankreich ins Zeltlager, so ungefähr so. Hat auch irgendeiner von den anderen Leuten da alles organisiert.
Weißt du noch, wo in Frankreich das war?
Ja, das war in Saint-Girons-Plage.
Ah, ja.
Genau, hinter der Düne. Ja, dann hingen wir in diesem Zeltlager. Halt diese Standard-Billo-Frankreich-Surfcamps, ne? Wo man irgendwie zu zweit in einem Mini-Zelt wohnt und jeden Tag Spaghetti Bolognese isst. So. Und haben da irgendwie so ein bisschen rumgesurft und hatten da so Surfunterricht. Und wie gesagt, ich war da eigentlich gar nicht so, ich wusste gar nicht genau, was das ist und das war mir auch alles gar nicht so wichtig und so. Und im Endeffekt bin ich echt der Einzige von dieser großen Gruppe, der dabei geblieben ist. Und das jetzt fast 20 Jahre später immer noch mal.
Wow. Und wie kam das? Also wenn du sagst, du wusstest überhaupt nicht, was das ist und eigentlich warst du gerade auch erstmal gar nicht so interessiert dran, aber dann war es schon so, dass du in dem Urlaub dachtest, oh, doch cool, surfen und das will ich weitermachen,
ja,
oder?
Ich weiß auch nicht, es hat mich irgendwie echt gecatcht. Also irgendwie hat es mich gecatcht. Ich habe keinen Schlüsselmoment in meinem Kopf oder so, aber es war einfach so dieses Ganze drumherum, in dem Meer da rumzupaddeln und in der Natur zu sein. Und ich glaube das, also es war auch echt viel das drumherum. Ne? Also der Sport, so dieser sportliche Aspekt oder also das Surfen selber kam, glaube ich, echt, wenn wir jetzt so gerade drüber reden, ein bisschen später. Es war immer so dabei. Mhm. Aber es ging einfach irgendwie darum, da in der Natur zu sein, glaube ich. Und aus Deutschland mal rauszukommen und irgendwie so frei zu sein.
Ja. Ja. Und das heißt, nach dem ersten Erlebnis bist du dann direkt nächsten Sommer wieder surfen gefahren oder noch?
Genau, und dann war das so, dann kam ich halt wieder und hab das meinen beiden besten Kumpels erzählt, die waren nämlich nicht dabei. Und gesagt so, ey Mann, voll geil, surfen, wir müssen das machen, Jungs. Und dann wollten wir uns eigentlich einen Van kaufen, haben es aber nicht hingekriegt in dem Jahr. Und dann waren wir erstmal das erste Mal in Portugal einfach nur mal mit Backpacks für 3 Wochen. Und haben da original, glaube ich, in 3 Wochen einen Tag mal gesurft oder so. Aber trotzdem haben wir es dann weiter durchgezogen, haben uns das Jahr da drauf zu dritt dann unseren ersten Van gekauft. Und sind damit dann echt straight von Münster an die Algarve runtergeballert, krass, über Frankreich. Mhm. Haben uns da irgendwie so Plastikbretter gekauft, da noch ein bisschen abgehangen und dann zack nach Portugal. Also echt eine krasse lange Fahrt. So.
Weißt du noch, was für ein Van das war?
Ja, das war ein Volkswagen LT.
Ah ja, cool.
Ja, ist auch echt eine geile Karre. Der hat aber auch original für den Trip einfach nur gehalten. Ich glaube, der war einfach nur für den Trip gedacht. So, weil danach... Also danach haben wir den in die Werkstatt gebracht und der Mechaniker meinte einfach nur so, Leute, wie seid ihr da mit 7000 Kilometer gefahren? Der hat ihn echt auf die Hebebühne gehoben und der ist einfach so weggebrochen, so ungefähr. Aber war ein geiler Trip und irgendwie hat der Glaube anscheinend die Karre zusammengehalten.
Und was für Plastikbretter waren das, die ihr euch gekauft habt?
Ah, wir haben uns da so Big Bretter gekauft. Ja, klar. Die Standarddinger, ich glaube 7,3er oder so.
Ja, das war auch mein erstes. 7,2er Big, ja.
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 Ja, genau, das war dann das erste, das war der erste richtige Surftrip dann. Und dann ging's so weiter. Dann haben wir uns nächsten Jahr, habe ich mir mit 2 anderen Kumpels nochmal einen Van gekauft und sind wieder losgefahren, haben den danach wieder verkauft. Dann habe ich mir irgendwann meinen eigenen Van gekauft, den ich jetzt immer noch habe, seit 16 Jahren, glaube ich. Und dann ging das einfach immer so weiter, ne? Also dann einfach immer Trip für Trip und man wollte irgendwie immer mehr und mehr. Und
aber ganz kurz, du hast in Münster die Schule beendet?
Ach so, ja, so der Werdegang war einfach irgendwie Abi, Zivi, dann irgendwie 2 Jahre eingeschrieben an der Uni, ohne einmal in der Vorlesung gewesen zu sein, aber dafür irgendwie 5 Jobs gleichzeitig. Dann nochmal irgendwann so eine Ausbildung kurz reingeschoben, 2 Jahre, Fremdsprachenkorrespondent. Da habe ich auch das erste Mal Spanisch ein bisschen gelernt und so ein bisschen BWL und so, das war eigentlich ganz cool. Und dann war ich mit der ganzen Rutsche durch und dann war ich so, ja, ich glaube, dann war ich so 25 und hatte halt, wie gesagt, diese ganzen Surftrips immer gemacht und wollte, es war aber irgendwie nie genug und dann war irgendwie schon so der Plan, okay, ich muss da irgendwie länger bleiben, ich muss da irgendwie hin. Aber zum Glück war ich anscheinend damals schon irgendwie schlau genug zu checken, dass man da trotzdem auch irgendwas machen muss, um da länger zu bleiben. Weil es gibt auch echt viele Leute, das hätte mir auch echt gut passieren können eigentlich, dass man halt einfach runterfährt und da, ne, im Van einfach irgendwie ein halbes oder ein Jahr oder so hängt, aber so fasst du halt nie wirklich Fuß und musst dann immer wieder zurück und so. Also kenne ich hier 1000 Leute, ne, immer so on-off und so. Und irgendwie habe ich das anscheinend damals schon unterbewusst gecheckt und habe mir dann überlegt, was man da machen kann und hatte dann diese Idee, da Bullis zu vermieten. Und zwar in Nordspanien, weil von den ganzen Bulli-Trips, die ich gemacht hatte, also es waren ja Frankreich, Spanien, Portugal, hatte ich mich einfach in Nordspanien total verliebt. Das war echt so von der Landschaft und so das Schönste, was ich
kann ich verstehen.
Was ich gesehen habe und was ich auch immer noch kenne. Ist auch immer noch so, jetzt auch, wo ich in der Algarve wohne. Ja. War wunderschön. Ja. Und das war dann irgendwie so der Plan und man war ja einfach schon so drin in diesem Thema. Dadurch, dass man selber immer mit dem Bulli runtergefahren ist und auch immer verschiedene Leute mitgenommen hat und natürlich viele Leute kennengelernt hat. Und dann war das irgendwie so eine, kam das irgendwie so ein bisschen natürlich, diese Idee, dass das einfach viele Leute machen wollen, dass das irgendwie ein cooles Ding ist und dass ich das einfach mehr Leuten zur Verfügung stellen will, weil sich nicht jeder einen Bulli leisten kann. Und weil das auch echt nervig ist, einfach immer so weit zu fahren, dass du in Frankreich oder Spanien bist. Ja, und dann war halt die Idee, dass ich da ein paar Bullis hinstelle und die Leute sich einfach einen günstigen Flug holen. Ich hole die dann am Flughafen ab und die können da ihren Surfstart machen. Und das habe ich dann gemacht. Ich hatte dann irgendwie, wie gesagt, von diesen zahlreichen Jobs, die ich da während des Studiums gemacht habe, hatte ich echt ein bisschen Geld gespart. 9.000 Euro, glaube ich. Und ich glaube, da war sogar noch so ein Bauschlaffertag drin.
Ich wollte auch gerade fragen, mit 9.000 Euro, da kann man sich jetzt nicht irgendwie massig Bullis von kaufen. Also heute
ja, da war irgendwie so ein Vertrag. Ja, damals war es noch anders, aber ich versuche das gerade mal so zu rekapitulieren. Aber ich glaube, ich habe 3.500 Euro von einem Bausparvertrag gekriegt und den Rest hatte ich mir echt so zusammengespart. Mhm. Und dann habe ich mir davon 3 Bullis gekauft.
Krass.
Das ging damals wirklich noch. Also krass. Der teuerste, weiß ich noch, hat 2.650 Euro gekostet.
Wow,
das war der teuerste.
Krass,
ich habe die alle.
Niemals kriegst du so einen noch. Niemals.
Nee, auf gar keinen Fall.
Bulli, Wahnsinn.
Nee.
Und es waren alles T3s, oder was waren das für welche?
Alles T3s, genau, weil ich halt damals auch meinen eigenen T3 schon hatte und den halt einfach schon so ein bisschen kannte und das irgendwie eine coole Karre fand. Vor allem mit diesem Westfalia-Ausbau.
Ja.
Das ist einfach ein cooler Ausbau, der irgendwie funktioniert so.
Waren die mit Hochdach oder waren das Flachdach oder Klappdach?
Teils. Also ich hatte welche mit Hochdach und mit Klappdach. Und genau, und ich hatte diese Connection zu so einem T3-Schrauber in Münster.
Mhm.
Andy am Haverkamp.
Mhm.
Kult Carson Parts, kann ich direkt mal Werbung machen. Geilster Typ.
Sehr gut.
Und genau, durch meinen Bulli hatte ich die Connection zu dem und der war echt cool. Und bei dem habe ich dann auch, der hat mir super viel geholfen, bei dem habe ich dann ein halbes Jahr an den 3 Bussen, die ich gekauft habe, rumgeschraubt, ne? Weil du musst ja, das sind ja schon alte Dinger. Auch damals schon.
Ja.
Und da musste man halt viel dran machen. Ich hatte da keinen Plan von und der hat mich da echt gut supportet. So, ich war da echt einen ganzen heftig kalten, harten Winter in dieser Werkstatt ohne Heizung, oben offene Fenster. Mir sind echt die Finger eingefroren und habe da aber echt die Karren fit gemacht und so ein paar Basics gelernt, sag ich mal. Und ja, und dann hatte ich diese drei T3s einfach. Und hab die dann mit Freunden nach Nordspanien gebracht.
Okay, und dann hast du sie nach Nordspanien gebracht. Und wo hast du die da hingebracht? Also du kann man dann einfach, fährt man nach Spanien und macht ein Business auf und denkt sich, oh, das wird schon irgendwie gehen. Oder hast du es direkt offiziell gemacht?
Nee, genau. Also das war natürlich schon auf jeden Fall ein bisschen naiv und blauäugig so, und einfach mal machen so.
Ja, nee, eigentlich total schön. Also
ja, aber also ich glaube, sonst wäre es auch nicht gegangen oder vielleicht auch, wäre es auch gegangen, aber irgendwie so, ich funktioniere halt so, ich muss das einfach mal machen, weißt du, einfach mal so ins Blaue hinaus.
Ja.
Aber ich hatte da auch schon wieder einen kleinen Anlaufpunkt irgendwie und zwar hatte ich auf meinen diversen Surftrips davor einen Spanier kennengelernt, den Luis, der auch so eine Connection mit Deutschland hatte. Der hat in Santander gewohnt und der hat immer in Deutschland diese VW-Busse gekauft und die in Spanien verkauft.
Ah.
Ne, und da gab es mal das goldene Zeitalter, wo man da echt gut Kohle mitmachen konnte. Und den hatte ich irgendwie kennengelernt und hatte dem von der Idee erzählt und der hatte da irgendwo eine Halle und der meinte auch, ich könnte da erstmal bei ihm unterkommen. Das war so ein bisschen meine Anlaufstation.
Mhm.
Ne, also deswegen teils, aber trotzdem schon ziemlich ins Blaue hinein und echt einfach machen.
In welchem Jahr war das Ganze eigentlich? Hast du das gestartet?
Boah, das weiß ich nicht mehr genau. Ich bin jetzt 39, ich bin dann mit 26 da runter, heißt 13 Jahre, jetzt haben wir 21, jetzt kommst du, ich kann nicht rechnen.
Ich bin raus gerade mit dem Rechnen.
Okay.
Ich dachte, du
aber warte mal kurz, das ist dann 21, sind wir bei 11 und nochmal 3 runter, dann müsste es 2009 gewesen sein.
2008.
Ja. Genau. Krass, 2008, ja.
Mhm.
Ja, und dann bin ich da angekommen und konnte echt zu diesem Luis, konnte meine Karren da hinstellen und dann sind wir irgendwie auch ziemlich schnell Partner geworden. Also er hat immer noch weiter seinen An- und Verkauf gemacht und ich habe da meinen Verleih aufgezogen. Aber wir haben uns gegenseitig supportet, hatten zusammen eine Halle, der hat mir super viel geholfen. Ich konnte ihm aber auch ein bisschen helfen, weil er, wie gesagt, immer nach Deutschland gefahren ist, um die Autos zu kaufen. Und da konnte ich natürlich dann mit der Sprache ihm ein bisschen helfen und so. Ne?
Und hast du denn in Deutschland dann schon deine Zelte komplett abgebrochen? Und so?
Genau, die hatte ich komplett abgebrochen, okay. Ja. Ich hatte da, also direkt nach dem Abi bin ich schon, als ich dann mein Zivi gemacht habe, bin ich in eine WG gezogen, bin ich bei meinen Eltern ausgezogen und da habe ich auch die ganze Zeit gewohnt. Dann irgendwie 6 oder 7 Jahre. Und da bin ich dann einfach komplett ausgezogen. Und Sachen hatte ich auch nicht mehr so viel. Vielleicht stand da noch irgendwie eine Kiste bei meinen Eltern rum oder so.
Und deine Ausbildung, das wäre ja dann nur noch ein Jahr gewesen, das war dann auch völlig klar, dass du das abbrichst und nicht noch zu Ende bringst.
Achso, die hab ich fertig gemacht.
Die hast du fertig gemacht?
Okay. Ja, ich bin staatlich geprüfter Fremdsprachenkorrespondent. Ja, das war nur 2 Jahre, weil ich halt Abi hatte, ne? Dann kannst du auch 2 Jahre verkürzen.
Ja, klar,
hab ich
gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, genau. Ja, und dann war ich da in Nordspanien und dann ging es irgendwie einfach los. Dann war das schon echt ein bisschen chaotisch und so und ja, auch ein bisschen spooky alles, aber irgendwie ging es echt relativ gut los. Und ich weiß auch am Anfang, das war auch so die Idee, am Anfang kamen einfach super viele Freunde und Bekannte. Die haben mich auch echt gut supportet und hatten aber auch einfach Bock drauf. Und das war ja auch die Idee, ne?
Mhm.
Dass die halt eben nicht da irgendwie mal 2-3 Tage fahren und irgendwie einen Bulli sich selber kaufen müssen. Und das wurde irgendwie ganz gut angenommen und hat sich das echt, ich meine, das war, ne, 2008, jetzt haben wir das Jahr, ja. Also da war echt die Welt noch ein bisschen anders als heute. Also, ich glaube, eine Homepage hatte ich da sogar schon, hat mein Kumpel auch gemacht.
Mhm.
Patrick Rösing, nochmal 1000 Dank. Aber trotzdem war da einfach alles nicht so easy wie heute, wo du einfach dann irgendwie eigentlich bei Facebook oder bei Instagram was reinstellst und sehen irgendwie 1000 Leute und so. Das war echt noch so ein bisschen oldschool Mund-zu-Mund-Propaganda und die hat irgendwie gut funktioniert, ey. Hat echt gut funktioniert, das hat sich echt so rumgesprochen.
Und hast du denn irgendwie vorher, also wahrscheinlich keinen klassischen Businessplan, aber dir irgendwie überlegt, wie das tatsächlich lukrativ für dich ist? Das muss man ja schon durchrechnen, ne? Also was kosten die Bullis, was brauchen wir an Instandhaltungskosten? Also wie schnell hattest du raus, wie viel du am Tag nehmen musst, damit da auch wirklich ein Plus bei dir übrig bleibt?
Sollte man machen, habe ich auch alles gelernt, sogar meine Ausbildung, BWL, VWL und solche Sachen, Buchhaltung, habe ich aber absolut komplett gar nicht gemacht. Das
natürlich
war echt so
nicht.
Komplett blind einfach. Und das Ding war, ich konnte mir auch bei keinem was abgucken. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie eine Bar aufmachst, dann guckst du so, okay, was hat der für eine Kaffeemaschine, wo kauft er seinen Kaffee, wo kriegt er seine Getränke, wie ist das, was zahlt er seinen Angestellten oder so. Da hast du echt schon mal viele Vorgaben und ich hatte gar nichts. Ich war komplett im Freien. Es gab original zu der Zeit Wicked Campers aus Australien und die haben, glaube ich, in dem Jahr oder ein Jahr vorher angefangen, nach Europa zu kommen, hatten eine Station in London, glaube ich, in England.
Aber ansonsten warst du der Erste.
Ja, und das war einfach ein ganz anderes Konzept auch irgendwie so, ne? Wicked Campers, konnte ich mir gar nichts abgucken, andere Autos und alles anders. Ja, dann musste ich das einfach irgendwie alles selber rausfinden. Und ich habe da, also da war gar nichts geplant oder auf dem Papier. Ich habe da echt einfach angefangen und habe mir echt auch einfach Preise irgendwie ausgedacht. Also ich habe echt so gedacht, so okay, was wären die Leute irgendwie bereit zu zahlen? Was wäre ich bereit zu zahlen? So. Das war so ein bisschen mein Ansatz. Also wirklich ziemlich stümperhaft. Aber es hat funktioniert und ich glaube, mein Vorteil ist einfach, dass ich ganz gut irgendwie, warum auch immer, ich weiß gar nicht, woher das kommt, wirtschaften kann.
Mhm.
Also ich kann echt Ausgaben super low halten und einfach irgendwie Geld ansparen und vermehren.
Eine gute Privatier-Eigenschaft.
So sieht's aus. Hat mir geholfen.
Und ja. Hast du nebenher noch irgendwie gearbeitet? Also einfach, um ein Backup zu haben für den Fall, dass es sich halt irgendwie alles nicht rechnet? Oder?
Nee, gar nicht. Also ging auch gar nicht. Ne? Also das war dann echt so ein 24-7-Job da am Anfang.
Weil das so zeitintensiv
war. Ja, klar. Ich habe dann da voll Gas gegeben und da musst du schon viel machen. Ne? Dir irgendwie Versicherung suchen und diese Homepage an den Start bringen und irgendwie versuchen, ja, Kunden zu bekommen und ja, das war schon echt viel zu tun und dann natürlich auch die Autos instand halten, ne? Mhm. Also die kommen ja auch mal wieder zurück und da ist irgendwas dran und so. Da war schon echt viel zu tun. Aber wie gesagt, das ist ziemlich schnell, ziemlich gut angelaufen. Ich bin am Anfang einfach mit wenig Geld ausgekommen. Ja, und du hattest das vorhin auch gefragt, ne? Also das war am Anfang auch alles total schwarz und illegal. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich hoffe, das wird in Spanien nicht ausgestrahlt. Aber es ging einfach nicht anders, weil in Spanien war es damals Gesetz, dass du 10 Fahrzeuge brauchst, um offiziell eine Vermietung anmelden zu können.
Ach krass. Ne?
Also es war jetzt gar nicht von wegen, ich will das nicht oder keine Steuern zahlen, oder so. Das ging einfach nicht, ne?
Mhm.
Das heißt, und das konnte ich mir halt nicht leisten. Also klar, da hätte man sich vielleicht irgendwie einen Kredit aufnehmen können und ne, und das direkt groß aufziehen, aber das war überhaupt nicht mein Ansatz und sowas mache ich auch nicht. Ich nehme eigentlich nicht wirklich Kredite auf. Also ich nehme eigentlich kein Geld in der Hand, was ich nicht habe.
Ja, ja.
Ja, und das ging dann aber auch irgendwie so. Es war natürlich auch immer so ein bisschen eine Zitterpartie, ne? Weil, also ja, da hätten auch echt immer Sachen passieren können und wenn das dann mal hart auf hart gekommen wäre, Worst Case Szenario irgendwie, mit Autos ist ja auch nicht so easy immer alles, dann hätte das schon echt gut nach hinten losgehen können. Aber ich hatte irgendwie Glück, 2 Jahre lang. Und ich habe es dann echt im dritten oder vierten Jahr, dann auch einfach schon geschafft, auf diese 10 Fahrzeuge zu kommen. Das hat mich dann echt so ein bisschen gepusht.
Wow.
Ja, ich habe irgendwie ein paar Deals, also zwei Deals, glaube ich, mit Freunden gemacht, die T3s hatten. Mhm. Die haben die einfach zu mir runtergestellt und ich habe die auch nicht angemeldet.
Ah, okay.
Und dann haben wir da so Deals gemacht, dann haben meine Eltern mich auch gespottet und haben mir einen Van geschenkt. Und ja, und die anderen Vans habe ich echt dann über die ersten 3 Jahre da so zusammengekauft.
Wow.
Ja, immer irgendwie nach Deutschland, die wieder runtergebracht, ein paar dann auch in Spanien, immer wieder reinvestiert, mhm. also jeden Cent, den ich da eingenommen habe. Und dann hatte ich diese 10 Autos und dann haben wir das direkt offiziell angemeldet und dann, genau, und dann ging es irgendwie richtig los.
Ja, du hast ja dann auch irgendwann nochmal expandiert, ne, und hast ja auch auf Teneriffa dann noch vermietet und...
Genau. Und dann war das halt so, das war, ne, von Anfang an gar nicht so geplant. Also ich wäre auch echt happy einfach mit diesen 3 Vans gewesen. Aber ja, der spanische Staat hat mich da quasi ein bisschen gepusht, dass ich das irgendwie größer gemacht habe, größer machen musste. Der hat auch echt gut supportet. Da muss ich übrigens auch nochmal ein gutes Wort für den Staat da einlegen. Das war zwar ziemlich viel Papierkram, aber ich habe das da alles irgendwie echt durchgezogen und Sachen und Formulare ausgefüllt und eingereicht und habe da am Anfang direkt so eine Förderung von 9.500 Euro bekommen. Also ja, 3.500 Euro... Ja, für Selbstständige.
Wow,
ja.
Und das als Ausländer, wie schön.
Ja, total. Aber ich war dann natürlich auch gemeldet und
ja,
so. Ne?
Klar,
also ich war dann
klar.
Da schon Resident und so, hatte da meine Steuernummer und alles. Und genau, 300.000 Euro waren halt für, dass ich 2 Jahre lang sozusagen Krankenversicherung und Sozialversicherung umsonst hatte,
mhm.
Die ich dann nachher, die dann nachher natürlich zahlen muss als Selbstständiger.
Mhm.
Und 6.000 waren wirklich, weil ich da einfach Ausgaben eingereicht habe, ne? Also von den Vans. Und die dann einen Teil von zurückgegeben haben. Das war cool. Ja, und dann, genau, dann hatte ich halt diese 10 Vans, war echt schon ziemlich groß. Ich hatte da mittlerweile irgendwie eine eigene Werkstatt mit einem Luis da eingerichtet. Hab dann, nee, das kam ein bisschen später, stimmt, aber der Luis war halt auch ein richtig guter Schrauber, ne? Also der hat mir echt super viel geholfen und hat da auch echt viel an den Karren rumgeschraubt. Und das hatte ich ohne den sonst echt nicht geschafft. Und der hatte natürlich auch die ganzen Connections da und so, das war echt Gold wert. Und genau, und weil man dann schon irgendwie so ein bisschen größer war, dann ist man irgendwie schon so ein bisschen in einem Flow drin. Und dann ging es halt irgendwie weiter. Dann habe ich kleine Station in schon hier an Algarve in Lagos aufgemacht,
mhm.
weil ich hier einfach einen Bekannten hatte und habe dann einfach irgendwie 2, 3 Busse hingestellt. Oder ich glaube, der hat auch selber irgendwie 1, 2 gekauft. Und dann noch ein bisschen später eine Station auf Teneriffa, weil der Luis dann da hingegangen ist.
Okay.
Na, der ist weggegangen aus Santander und ist da hingegangen. Und dann hatten wir da halt auch Busse. Genau, und dann hatten wir quasi diese 3 Stationen.
Und das heißt ja. aber, ihr habt dann irgendwie für Portugal und für Teneriffa nochmal Busse gekauft?
Genau, aber das waren halt immer auch die Leute vor Ort, die sich
okay.
dann da auch quasi mit eingekauft haben und Busse
ja.
selber hatten. Ne? Genau, ja.
Die hattest du dann als Angestellte auch? Also Luis war dann auch...
Nicht angestellt, das waren, also man könnte das vielleicht Franchise nennen oder so,
mhm.
ne? Also wie wenn du McDonald's aufmachst,
mhm.
kaufst du irgendwie, kaufen die Leute sich ja auch selber da, glaube
ja.
ich, die ganze, ich glaube, die müssen auch selber den Laden aufmachen und so.
Ja.
Und da ordentlich Geld reinstecken, genau. Aber sind ja quasi selbstständig. Ja, das war so ein bisschen die Hochzeit. Dann echt diese 3 Stationen und so. Dann hatte ich irgendwann auch 2 Angestellte, weil es wirklich ein bisschen größer wurde. Also in Santander, ich war immer noch in Santander an der Hauptstation. Einer, der mir einfach mit den Kunden und mit den Übergaben geholfen hat und mit allem, was zu tun war, und einen Mechaniker wirklich.
Mhm.
Genau, das war so ein bisschen so die Hochzeit, sag ich mal. Aber die Hochzeit von der Firma war gleichzeitig auch die Tiefzeit von mir persönlich, weil das Ganze mich dann echt, das war einfach zu viel. Das
mhm.
war viel zu viel. So, ne? Und ich wollte das auch gar nicht, wie gesagt. Ich wollte das gar nicht so groß haben. Und dann... Ja, ich mag den Ausdruck nicht so richtig, weil der irgendwie, der ist immer so pauschal, so der sagt nicht so viel, aber ich hatte dann auf jeden Fall so eine Art Burnout.
Ja.
Oder auf jeden Fall war ich einfach super gestresst und hab da keinen Bock mehr drauf und war einfach nicht mehr, also das absolute Gegenteil von glücklich. Ne? Aber das Business ist gut gelaufen, so, keine Frage, ne? Da kam schon irgendwie Geld rein und es lief schon ganz gut. Und dann habe ich sogar noch einen Move parallel gemacht, dann hat mich nämlich hat mich damals der Hugo angerufen, ein Portugiese aus Porto, der aber in Lissabon wohnt. Und der hatte gerade sein Studium fertig, der war noch relativ jung und war damals, hatte der ein Team sozusagen oder war zusammen mit dem Stefan, ein Österreicher. Die hatten beide gerade ihr BWL-Studium in Lissabon beendet und hatten einen Plan, einen Campervan-Verleih aufzumachen. Haben irgendwie gesehen, ey, da geht was, ne, da tut sich was, das ist irgendwie eine gute Business-Idee. Aber die kam halt von der ganz anderen Richtung, ne? Also die hatten wahrscheinlich irgendwie den bombenfesten Businessplan, hatten aber gar keinen Plan von Vans und irgendwie Vanlife und keine Ahnung, Surfen, das Ganze drumherum und so. Und dann hatten wir einen gemeinsamen Bekannten, den Laurenz, und der hat uns dann irgendwie connected. Und dann kriege ich auf einmal diesen Anruf von dem Hugo. Und der fragt mich, ob ich mir vorstellen könnte, mit denen eine Kooperation zu machen oder mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann bin ich da mal hingeflogen nach Lissabon von Santander, hab mich mit denen getroffen. Ja, fand das ganz cool, fand die Jungs ganz cool und ja, hatte auch irgendwie so ein bisschen Bock auf den nächsten Step. Das war auf jeden Fall so ein bisschen vor diesem heftigen Burnout, ne, wo ich noch dachte, so, okay, wenn ich es größer mache, kann ich vielleicht mehr abgeben oder so. Was dann irgendwie im Endeffekt nicht geklappt hat. Da hatte ich auf jeden Fall noch so diesen Push, noch mehr zu machen. Und habe mich dann echt dafür entschieden, mit denen das zu machen. Und dann ja, hatten wir da quasi noch diese zweite Station in Lissabon. Das war aber was ganz anderes, ne? Das war eigentlich das Ding von Hugo und Stefan. Ich war da eigentlich nur als Partner mit drin. Und das war halt, ja, das heißt jetzt heutzutage Indie Campers und ist Europas größter Campervan-Verleih mit irgendwie über 2000 Fahrzeugen und 260 Angestellten und
dicken, fetten
20
Fahrzeugen
Stationen
vor allen Dingen,
12 Ländern.
Na, genau, echt, genau. In 12 Ländern mittlerweile, krass.
Ja, ja. Mhm. Und genau, da war ich 2 Jahre mit drin, hab da irgendwie auch Geld mit reingesteckt und wir haben mir die ersten Vans produziert, so ganz am Anfang noch ganz klein.
Das wusste ich gar nicht, dass du mit denen kooperiert hast, das war mir gar nicht klar.
Ja, ja, also ich hab das echt quasi mit denen wirklich aufgezogen irgendwie. Also. Mhm. Ich kam mir da mal so ein bisschen vor wie Mr. Wolf von Pulp Fiction, falls das noch irgendjemand kennt. <so. lacht> weil ich kam da nicht hin und die hatten halt den totalen Plan, die beiden, ne, und waren viel professioneller. Aber irgendwie habe ich dann einfach gesagt, ey, so Basics, so, weißt du? So, ey, Leute, die haben ihre Karren irgendwie. Am Anfang hatten wir dann 6 Vans und wir hatten dann neue Vans, ne? Also es waren, keine Ahnung, 3-4 Jahre alte Vans, halt, die wir selber umgebaut haben, umbauen lassen. Und die haben die immer in der Straße geparkt in Lissabon und mussten jeden Tag umparken, weil du da immer nur so und so lange auf so einem Parkplatz stehen darfst, weißt du, mit dieser Zeitschaltuhr und haben da auch immer gezahlt. Also total bescheuert. Und da habe ich gesagt, Leute, wir suchen jetzt mal eine Halle. Und dann stellen wir die Karren dahin und dann einfach, keine Ahnung, so Basics irgendwie so. Ne? Mhm. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Und dann wollte ich das irgendwie nicht mehr. Also dann wurde mir das irgendwie ein bisschen zu groß. Und ne, ich wollte auch eigentlich immer noch so dieses T3-Ding. Das war dann auch echt irgendwie so ein Herzens... Also ich finde die echt einfach geil, die Karren so. Ne?
Ja, sind sie.
Die VW-Busse. Und mit den neuen Bussen und was die Jungs da irgendwie geplant hatten, das hat mir irgendwie alles nicht so... Weiß nicht, ich hatte nicht so viel Bock drauf. Und dann bin ich da halt nach 2 Jahren wieder raus und hab da irgendwie meine Kohle zurückgekriegt. Ganz, ganz bisschen, vielleicht noch plus, wenn überhaupt. Aber war auch total okay. Und der Hugo hat das auch echt einfach verdient. Der hat da irgendwie eigentlich alles gemacht. So, und ist echt ein krasser Typ und immer noch ein guter Freund. Ja, und wie gesagt, der ist jetzt echt am Start. Genau, das war nochmal diese Episode, aber wie gesagt, irgendwann war ich einfach echt durch mit der Nummer und aufgebraucht und müde und hatte echt gar keinen Bock mehr. Und dann kam nochmal eine relativ lange, stressige, bisschen deprimierende Phase, in der ich versucht habe, dieses Business irgendwie loszuwerden. Segen und Fluch zugleich ist, wie gesagt, gut gelaufen, hat mich aber irgendwie persönlich fertig gemacht. Und dann war es halt nicht so einfach irgendwie. Dann hatte ich da nochmal auch Angestellte und dachte, das könnte so laufen, aber das ging auch nicht wirklich, weil ich wirklich komplett da raus musste einfach. Ne? Und das geht irgendwie nicht mit Angestellten. Du musst halt irgendwie immer noch so am Start sein und
ansprechbar sein,
und so.
Sein, ja klar.
Ja, und dann kamen irgendwie 2 echt blöde Jahre, wo ich richtig hart abgezogen worden bin. Da hatte ich nämlich irgendwie einen Käufer, einen vermeintlichen, der hat das dann irgendwie 1 Jahr lang gemanagt und hat das eigentlich auch ganz okay gemacht und dachte ich eigentlich ein cooler Typ, so. Ich war echt auch irgendwie eng mit dem dann, mit dem zusammengearbeitet halt ein Jahr. Hatten auch einen wasserfesten Vertrag und nach dem Jahr hätte er mir dann halt ja die erste große Zahlung machen müssen, ne, weil er das Geld einfach nicht hatte. War die Idee, okay, er managt das und zahlt das dann über das Business ab, so. Mhm. Über 2 Jahre. Ja, und dann ist er nach dem an dem 1.1., ich weiß nicht, welches Jahr das war, auf jeden Fall, wo er mich hätte auszahlen müssen, wo er die erste Zahlung hätte machen müssen, ist er einfach spurlos verschwunden. War wirklich weg. Das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße. Da musste ich halt nochmal einspringen. Dann hatte ich nochmal 2 andere Jungs, die das irgendwie mitbekommen hatten. Eigentlich so dachte ich auch coole Surfer-Jungs, die auch selber mit Bullis unterwegs sind. Der eine ist ein Holländer, und hat in San Sebastian irgendwie so mehrere so Airbnbs und Hostels und so. Mhm. Und ja, eigentlich dachte ich, coole, junge, nette Dudes. Und ich war halt happy, dass sie mich dann angesprochen haben und gesagt haben, ey, wir haben davon gehört, was da gelaufen ist, tut uns voll leid, so, wir hatten ein Interesse, so, lass uns das nochmal machen. Und dann haben wir halt nochmal ein Jahr gemacht, so nochmal so einen ähnlichen Deal, wo ich aber auf einmal auch wieder noch voll viel mit drin war. Und da hatten wir auch einen Vertrag, aber da war ich schon echt so durch mit der Nummer, dass das echt ein ziemlich ja, ziemlich läppischer Vertrag war, so eher so handgeschrieben, so ungefähr, und irgendwie eine Seite. Weil ich den Typen auch einfach vertraut habe. Also es waren auch irgendwie Bekannte von Bekannten und so, ne?
Ja.
Kannte ich schon ein bisschen länger. Ja, und eigentlich stand in dem Vertrag einfach drin, irgendwie, wenn wir so und so viel Umsatz machen, dann kaufen die das von mir für so und so viel Geld. Ne? Also deswegen, es war eigentlich relativ klar, dieser eine Satz. Alles andere war für mich eigentlich nicht so wichtig, und ich kannte ja irgendwie die Firma und meine Zahlen. Man hat das schon ziemlich tief angesetzt, und ja, wir haben dann auch einen doppelten Umsatz gemacht. Das war ja kein Problem, aber dann kam jemand am Ende des Jahres doch wieder an und meinten, ja, stimmt schon, Umsatz, so klar, haben wir irgendwie gemacht, aber Gewinn ist uns irgendwie überhaupt nicht genug. Und dann waren das auf einmal, saß ich hier mit denen, und das waren auf einmal so die mega Business-Dudes, so voll der Switch.
Krass.
So, echt, saß mit denen in der Bar
macht,
und ja. Unfucking krassbar, ja, wirklich unfassbar. Und meinten so, ja, das ist nicht genug Gewinn. Und ich so, ja, keine Ahnung, ihr habt das jetzt ein Jahr gemanagt. So, also, dann habt ihr vielleicht irgendwas falsch gemacht, aber über Gewinn haben wir auch nie geredet. So. Naja, auf jeden Fall wollten wir nochmal total handeln, runterhandeln, da habe ich mich dann nicht drauf eingelassen, weil das war mir dann auch einfach zu blöd so.
Ja.
Also ich war zwar echt am Ende mit den Nerven, aber trotzdem wollte ich dann mein Baby, was ich mir da irgendwie 10 Jahre aufgebaut habe, auch nicht an solche, ich sag jetzt einfach mal hier Wichser, wenn ich das hier sagen darf, in dem Format, ja, verkaufen. Und dann ist das irgendwie auch geplatzt, so, da war sogar nochmal so ein bisschen mit, so richtig Rechtsstreit nochmal so ein bisschen mit Anwälten und so. Das Problem war, dass ich zu der Zeit 900 Euro auf dem Konto hatte.
Ach,
und die Jungs hatten halt, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Euro Gewinn gemacht.
Mhm.
Haben sich das alles in die Tasche gesteckt und konnten sich damit natürlich erstmal ihre Anwälte lange zahlen. Und deswegen musste ich dann irgendwann raus aus der Nummer, so, ne? Ja, das war nicht cool. Nochmal vielen Dank an Peter Knausender und Ruben Tahar an dieser Stelle. ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt gab es doch noch ein Happy End. Und zwar habe ich dann noch einen alten Bekannten, den ich schon länger kannte, aus Santander, einen Spanier aus dem Baskenland, aus San Sebastian. Der kam dann an und genau. Und der hat mir gesagt, er wird's kaufen. Und der hat's dann auch gekauft im Endeffekt. Mit ein paar Vans auch. Und ja, so hatte das Ganze eigentlich noch ein mehr oder weniger Happy End. Wobei ich es im Endeffekt wirklich richtig, richtig günstig einfach nur noch weggegeben habe. So, ne? Aber ich war einfach froh, es loszuwerden.
Das ist einfach, weil du auch einfach
und das irgendwie dann von einem coolen Typen zu geben und so.
Ja.
Genau, und da habe ich jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber es sind auch viele, viele Ereignisse so, das war so ein bisschen Schachteln. Und zwar war diese ganze Nummer mit den zweiten Jungs, die das kaufen wollten, da war ich schon aus Spanien weg. Da hatte ich schon in Santander komplett meine Zelte abgerissen und bin mit meinem Van und meinem ganzen Hab und Gut nach Portugal runtergefahren an die Algarve. Und das war halt, wie am Anfang ja schon gesagt, mein neuer Plan, diese Firma loszuwerden und mir ein Haus irgendwo zu kaufen und ein kleines Gästehaus aufzumachen.
Ne? So ganz und warum entspannt. In Portugal, warum bist du nicht in Nordspanien geblieben?
Genau, also ich habe mich in Nordspanien auch natürlich ein bisschen umgeschaut, habe mir auch ein paar Häuser angeguckt, war sogar einmal relativ kurz davor. Aber da, also es sind glaube ich zwei Gründe. Also erstmal ist das glaube ich da nicht so einfach, ein Guesthouse aufzumachen, also nur wirklich von einer Vermietung von Zimmern zu leben, weil die Saison so kurz ist. Ne? Du hast ja wirklich eigentlich hauptsächlich 3-4 Monate Saison, sag ich mal. Davor und danach nochmal ein bisschen, aber du hast halt wirklich irgendwie lange Off-Season, so, wo wirklich keine Leute kommen. Die Surfer kommen noch, mit den Vans ging das so. Ne? Klar, die kommen ja auch irgendwie im Winter wegen den Wellen und so. Und sind dann nicht so wetteranfällig, aber jetzt Leute, die sich Zimmer mieten, ich weiß nicht, ob ich damit über die Runden gekommen wäre. Das war der eine Grund, deswegen wollte ich einfach irgendwo hin, wo du eigentlich fast das ganze Jahr Saison hast und vermieten kannst. Und der zweite Grund war, ich musste auch irgendwie, glaube ich, da weg. Also weißt du das, ich musste einfach irgendwie, ich brauche einen Tapetenwechsel.
Ja.
Ja. Ja, und dann, genau, hatte ich mich natürlich auf diese Jungs verlassen und hab, wie gesagt, alles abgebrochen und bin mit meinem Van hier runter. Und dann war mein Plan eigentlich, mir echt lange Zeit zu lassen und mich hier ein bisschen umzugucken in Portugal. Eigentlich wollte ich auch erst so nach Arifana, da hatte ich ein paar mehr Connections und kannte ein paar mehr Leute. Und wollte mich hier ein bisschen umgucken in Portugal in der Algarve. Dann wollte ich nochmal rüber nach Südspanien, nach so El Palmar in die Richtung, Cadiz. Weil da war ich auch oft irgendwie im Winter zum Surfen und fand die Ecke auch super schön und hatte da auch einen Bekannten, der da ein Gästehaus hat und so. Und dann wollte ich nochmal zu Luis nach Teneriffa auf die Kanaren und mich da ein bisschen umgucken. Also ich wollte mir echt lange Zeit lassen, ne? Weil das Ding mit der Firma auch noch nicht durch war mit dem Verkaufen. Und ja, und dann komme ich hier runter und wollte einfach nur einem Bekannten, der hier unten war, irgendwie kurz Hallo sagen, der hier irgendwie in einem Haus gewohnt hat. Und ich komme halt hier hin und zu diesem Haus und der packt gerade so seine Kisten, der ist irgendwie zurück nach Deutschland gegangen und ja, quatsch mit dem so ein bisschen, trinkt mit dem Kaffee und fragt ihn dann so, ey, was ist denn hier mit dem Haus eigentlich? Das ist eigentlich ein ganz cooles Haus. Und er so, ja, kannst du mieten, so. Ich habe das irgendwie echt günstig gemietet, so. Wenn du willst, kannst du hier erstmal einziehen und weiter die Miete zahlen, so. Ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann hatte ich direkt meine Base. Und im Endeffekt, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, ist das jetzt sogar auch das Haus geworden, was ich gekauft habe. Und
Wahnsinn.
Mein Gästehaus ist Casa Pulpo.
Ach, super. Ja. Super.
Genau, das war echt Schicksal.
Und sag, für dich war aber immer klar, in Europa zu bleiben.
Ja.
Hast du nie drüber nachgedacht, irgendwie ganz auszuziehen?
Ja, nee, also es war nicht immer klar in Europa. Und zwar, als Surfcast irgendwann gut lief und ich dann da auch so da meine Angestellten hatte und ein bisschen Geld halt reinkam, habe ich dann irgendwann angefangen, im Winter mal das erste Mal Oversee irgendwie zu reisen, so, ne, Übersee zu reisen. Und da war ich in Mittelamerika viel unterwegs und fand es halt auch super schön. Also hab mich auch echt rein verliebt, Nicaragua und Costa Rica. Also Panama auch, aber Nicaragua und Costa Rica haben mich eigentlich am meisten geflasht. Und da war ich auch echt einmal kurz davor, mir in Nicaragua was zu kaufen. Ein kleines Stückchen Land direkt am Strand. So. Ja, aber irgendwie hat das dann nicht hingehauen und im Endeffekt bin ich auch super happy. Also das ist echt das, für mich ist es echt das Perfekte, hier in Europa meine Base zu haben. Algarve finde ich, also feiere ich gerade total ab, bin ich super happy, finde ich echt richtig geil. Und dann, ja, und dann kannst du einfach irgendwie lieber in diese anderen Länder reisen, so, ne? Genau. Und aber hier die Base zu haben, ist schon ganz gut eigentlich.
Und meinst du, du bleibst dann bei dem einen Haus oder glaubst du, dass dann doch auch nochmal die Vorstellung kommt,
naja, also irgendwie,
zu vergrößern, zu expandieren?
Ich bezeichne mich oder sehe mich selber echt gar nicht als irgendwie Businessman oder so, aber irgendwie passiert das bei mir immer so. Ich konnte dann halt durch diesen Verkauf im Endeffekt von der Firma und den Vans, konnte ich dann halt dieses, und ich hatte dann natürlich auch angespart in den 10 Jahren Surfcast, konnte ich halt dieses Haus hier relativ schnell abbezahlen und habe mir jetzt tatsächlich letztes Jahr noch ein zweites Standbein dazu gekauft. Und zwar habe ich mir jetzt noch ein kleines Studio-Apartment in Lagos direkt am Strand gekauft. Genau, und das sind jetzt gerade die beiden Dinger, die ich einfach vermiete. Ja, und das läuft auf jeden Fall. Wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie ist.
Ja. Aber selbst dann kannst du es ja wahrscheinlich irgendwie, also hast du das Apartment gerade vermietet, irgendwie permanent vermietet?
Nee, ich hatte jetzt im Winter, hatte ich natürlich sowohl Haus als auch Apartment so long-term. Was auch echt ganz gut ist, hat mich im Winter gebracht. Und jetzt lief es halt einfach alles wirklich gut wieder an. Und es kam die ganze Buchung rein, vor allem dieses Apartment, was halt für mich auch noch ziemlich neu ist. Ja. Und ich habe da letztes Jahr 2, 3 Verleihe gehabt, Vermietungen gehabt und dann auch Longterm gehabt. Und jetzt ging es echt richtig los da. Also es ging richtig, richtig, richtig gut los und auch echt heftige Preise, weil das halt einfach, ne, das ist in so einem Komplex mit so einem Pool und direkt am Meer wirklich riesen Terrasse und so.
Mhm.
Ja, und seit gestern purzeln natürlich jetzt die ganze Zeit hier eine Stornierung nach der anderen rein. Das ist leider nicht so geil.
Ja, aber das kann sich ja hoffentlich auch schnell ändern.
Also ja, aber diese, also erstens bin ich mir da gerade nicht so sicher, irgendwie, dass es schnell geht, aber was halt auch echt immer ein bisschen blöd gerade in diesen Zeiten ist, finde ich, ist diese Hoffnung. Also deswegen ist es fast schon immer ein bisschen besser, so von einem Schlechteren auszugehen und dann nicht immer wieder so, ne? Weil die ist jetzt auf jeden Fall wieder aufgekommen, ne? Es war jetzt wirklich so, boah, geil, es wird jetzt wieder ein guter Sommer. Ja, ja.
Jetzt geht's los. Ja.
Und das ist mal ein bisschen anstrengend so, ne? Deswegen am besten mal davon ausgehen, dass nicht so viel passiert. Und irgendwie versuchen, ja, weiß ich auch noch nicht genau, wie ist er. Ist halt gestern. Ich bin ja gestern erstmal saufen gegangen. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht.
Aber
irgendwelche
Scheiße.
Also irgendwelche Alternativen auf jeden Fall sich mal ausdenken. Mal gucken. Irgendwas geht immer.
Ja. An Filmfirmen vermieten.
Was vermieten?
An Filmfirmen vermieten.
Ja.
Also, dass die halt irgendwie drin drehen oder so.
Auch eine Idee, auf jeden Fall.
Weil gedreht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so spezielle Agenturen für gibt, die halt so Häuser vermieten oder Apartments vermieten.
Aber stimmt, auch eine gute Idee. Also ja, da gibt's schon Nischen, ne?
Ja.
Oder irgendwie diese Digital Nomads, die natürlich irgendwie immer super, die sind eventuell hier.
Ja.
Doch wieder so ein bisschen mehr auf Longterm, ne? Also.
Ja. Ja, zumindest zum
Überbrücken jetzt halt. Genau, ja. Mal gucken. Erstmal abwarten und Tee trinken.
Ich wünsche es dir auf jeden Fall sehr, dass es bald wieder gut vorangeht und viel Kohle reinkommt und auch so viel Kohle reinkommt, dass du nicht expandieren musst oder möchtest, sondern einfach irgendwo in diesem Kleinen bleiben.
Genau, das ist auf jeden Fall auch der Ansatz. Definitiv. Ja, danke.
Ja.
Ja, aber so sieht's aus. Das ist irgendwie die lange Story von damals bis heute.
Schöne Story.
Und also jetzt nach hinten raus muss ich echt sagen, super happy und super, super geil irgendwie alles. Und wie gesagt, ich hätte echt nie gedacht, also ich war hier mit dem Van das erste Mal vor 15, 16 Jahren an der Algarve. Und seitdem auch immer mal wieder, also aus Nordspanien war das immer eine super Winterdestination natürlich, weil der Winter ja noch so sonnig und warm ist. Und ich hätte einfach nie gedacht, dass ich hier mal wohne. Also ich fand es irgendwie mal cool, aber also zum Wohnen hätte ich mir irgendwie nicht vorstellen können. So, aber ja, krass, man ändert sich irgendwie auf jeden Fall, ne? Anscheinend so. Und jetzt gerade könnte ich mir zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, Nordspanien zu sein. Also ich habe hier so eine coole Crew und hier sind so viele...
Das ist auch sehr international, oder?
Super international. Also hier sind da super viele Ausländer einfach, also hauptsächlich gefühlt. Einfach viele Expats irgendwie. Und die einfach alle coole Sachen machen und ziemlich laid back sind und aber trotzdem irgendwie ihr Ding machen und irgendwie eine coole, echt coole Dynamik. Plus, der Spot ist schon geil, weil also mein Guesthaus ist ja hier genau zwischen den zwei Küsten einfach, ne? Also ich fahre 5 Minuten in die eine Richtung, bin an der Südküste und fahre 7 Minuten perfekt in die andere Richtung und bin halt an der Westküste.
Ist wirklich perfekt.
Und hier sind einfach, sind wirklich mit dem Auto in 10 Minuten, also im Umkreis von 10 Minuten mit dem Auto habe ich hier 10 Spots, die alle komplett anders ausgerichtet sind. So.
Wahnsinn.
Ja.
Heute warst du noch nicht im Wasser, oder?
Heute nicht, weil heute ist wirklich, heute ist ein Layday. Heute ist wirklich es liegt nicht an meinem Kater. Ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, gegangen, dass du das Beste, was du machen kannst, aber gerade ist es einfach echt, sind echt schlechte Bedingungen, leider.
Schade.
Ja, aber ist okay. Ich war die letzten Tage viel surfen.
Okay.
Ja.
Wie oft die Woche gehst du ungefähr surfen durchschnittlich?
Ja, kann man nicht mal so sagen, ne? Ich meine, das ist halt Surfen, weißt du selber, das ist natürlich echt super irregulär.
Aber ich kenne das von so vielen, die dann halt irgendwie ins Ausland gezogen sind wegen des Surfens, die dann irgendwie alle durch Business, Familie, wie auch immer, dann letztendlich plötzlich gar nicht mehr so viel ins Wasser gehen. Also teilweise weniger ins Wasser gehen als,
klar.
Als bevor sie.
Ja, das stimmt schon. Ja, klar, das kann auch sein. Ne? Man kann auf jeden Fall, dieser Alltag kann dann irgendwie einholen ein bisschen. Aber das hatte ich ja vorher in Spanien so durch das Business, dass ich da wirklich irgendwie schon so ein bisschen depri war und gar nicht mehr ins Wasser wollte. Den Haken habe ich ja zum Glück hinbekommen. So, und jetzt ist das wirklich einfach hier meine Hauptbeschäftigung. Und ich gehe schon, also ich würde schon sagen, dass ich mindestens jeden zweiten, dritten Tag gehe. So, ne? Also wenn ich mal 3 Tage nicht im Wasser bin, ist schon 4.
Okay.
Ja.
Das klingt himmlisch.
Ja, das ist auch echt eigentlich ganz geil. Macht Spaß. Ja.
Das glaube ich.
Ja.
Würdest du sagen, du verbesserst dich immer noch?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, definitiv. Absolut. Absolut.
Schön. Danke, Nils.
Ja, danke dir. Entspannter Kater-Sonntagstalk.
Ja, für mich auch total.
Ja.
So schön zuzuhören, war wie so ein Kurzurlaub jetzt gerade mit dir.
Ja.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine gute Bewertung und 100.000 Sterne und was es sonst noch alles gibt, was uns ganz nach oben bringt. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Website. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.